Guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Wenn nicht, sagt mir Bescheid, dann spreche ich lauter, langsamer oder auch immer angepasst, damit es besser akustisch vernehmbar ist. Herzlich willkommen. Ich heiße Steffen. Ich bin 26 und darf seit 6 Jahren hier im Christustreff dabei sein und habe die letzten 5 Jahre hier Politik und evangelische Theologie studiert und darf heute zu Amos sprechen. Kapitel 1 bis 9, das heißt das gesamte Buch. Überwindung der Scheinheiligkeit ist das Thema, das man mir genannt hat, um das es heute gehen soll. Ich weiß nicht, ob jemand sich vorbereitet hat und den Text gelesen hat. Es gibt schönere Themen. Und es gibt auch angenehme Bibeltexte. Wer sich die 9 Kapitel durchgelesen hat, ist auf viel Unangenehmes gestoßen. Viel Tod, viel Leid, viel Schmerz. Man kann das Ganze recht knapp zusammenfassen. Ihr habt es falsch gemacht und ihr werdet dafür bestraft. Das ist so der Tenor von dem, was dort in den Kapiteln zu lesen ist. Es ist ein bisschen komplizierter, deswegen haben wir auch mehr als 1 Minute dafür Zeit. Und deswegen fange ich mit den Rahmendaten an. Und zwar haben wir 9 Kapitel von Amos. Der Großteil davon sind Visionen, die Amos erhalten hat, über die Amos spricht, aber es gibt auch einen kleinen Dialog bei den Menschen. Amos ist ein kleiner Prophet im hinteren Teil des Alten Testamentes. Er ist etwa im Jahr 750 vor Christus, also vor ein bisschen mehr als 2700 Jahren aufgetreten. Und er stammt gebürtig aus der Nähe von Jerusalem, 12 Kilometer südlich davon, und hat wahrscheinlich eine agrarische Tätigkeit wahrgenommen, erwähnt, dass er ja mit Viech umhergezogen ist. Wir wissen nicht ganz genau, was er da so getan hat, ob das seine Tiere waren, ob er ein wohlhabender Gutsbesitzer gewesen ist oder ob er ein Wanderarbeiter gewesen ist, der bloß die Tiere gehütet hat oder ob es seine eigenen gewesen sind. Wir wissen, dass er regelmäßig bis zum Toten Meer unterwegs gewesen ist und dass er dort auch noch eine irgendwie geartete Plantagenarbeit vorgenommen hat. Wir wissen also nicht genau, wer dieser Mann war, aber wir wissen, an wen er sich gerichtet hat, nämlich alle. Er spricht so ziemlich jedes Volk an, das damals in der näheren Umgebung gewesen ist. Heute hätten wir darunter Israel, Palästina, Ägypten, den Irak, Syrien, Libanon und alles, was sich sonst noch in der Gegend befindet. Und er spricht an alle damaligen Fürsten und die jeweiligen Völker. Und er tut das in einer recht düsteren Art und Weise. Und zwar, der erste Teil läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Und zwar wird ein Land angesprochen, dann wird gesagt, was dieses Land falsch gemacht hat, und dann folgt die Strafe. Das geht bei allen Ländern gleichermaßen vor. Ein bisschen blumig wird es manchmal umschrieben, aber unterm Strich gilt für alle das Gleiche. Ihr habt schweres Unheil auf euch geladen und die Strafe ist Tod und Vernichtung. Ganz interessant ist, dass diejenigen, die manchmal eben noch als Grund für die Strafe genannt werden, beispielsweise heute würde man sagen, dass die Syrer im Libanon eingefallen sind und sich da falsch verhalten haben. Im nächsten Teil werden dann die Libanesen dafür verurteilt, dass sie sich gleichermaßen falsch verhalten haben. Und das geht so immer und immer weiter, bis alle durch sind. Und die letzten beiden, die angesprochen werden, sind dann Israel und das Nordreich Juda. Und das Interessante ist halt wirklich, dass die gleiche Strafe erwischt. Gottes Volk wird nicht ausgenommen, sondern hat sich auch dermaßen im Leben verhalten, dass sie die gleiche Strafe, nämlich Tod und Zerstörung, erhalten. Und zwar ist es nicht so, dass es heißt, kriegt den Palästen Frieden in Hütten. Nein, sondern zuerst die Paläste, aber dann den ganzen Rest auch. Jeder im Volk war beteiligt, jeder im Volk wird auch bestraft. Ganz deutlich wird gemacht, dass keiner der Strafe entgehen wird. Egal, wo man hin möchte, ist es zu spät. Und auch anders als sonst ruft er nicht zur Umkehr auf, um das drohende Unheil abzuwenden, sondern es ist zu spät. Er sagt in Kapitel 4, Vers 6, doch ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Und daraus folgt, dass ihr diesmal die Strafe zahlen müsst. Er spricht es aber trotzdem an, weil er sagt, ein paar wenige werden es überleben und die sollen es dann beim nächsten Mal bitte besser machen. Ihr wisst, wer es gewesen ist, ihr wisst, was daraus folgt, macht es nicht nochmal. Und ganz am Ende des 9. Kapitels heißt es dann auch, es kommen Tage, an denen ich das Reich König Davids wieder aufbauen werde. Und ein bisschen später, es kommt die Zeit, da wird sehr reiche Ernte geerntet werden. Also Ende gut, alles gut. Unterm Strich ist nichts passiert, nein. Die wenigsten von uns werden sich an den Zweiten Weltkrieg erinnern. Wir sind hier im Land, die allermeisten aufgewachsen, wo es uns gut geht, wo wir ab und zu mal ein kleines Problem haben, aber verglichen mit dem, was unsere großen Urgroßeltern erlebt haben, ist das recht wenig. Also ich kann mich nur an Geschichten erinnern. Aber für diejenigen, die dabei waren, ist es egal, dass es jetzt mittlerweile über 70 Jahre her ist. Wer im Schützengraben gestanden hat und eine Granate eingeschlagen ist und den Nebenmann zerfetzt hat, der vergisst es sein Leben lang nicht. Und so ähnlich wird es auch damals gewesen sein. Wenn dein Haus brennt und die Trümmer auf deine Kinder fallen, dann ist es egal, wie lange die Zeit ist. Das vergisst du nicht. Dementsprechend ist es eben nicht Ende gut, alles gut. Sondern diese Menschen haben alles verloren. Und die Frage ist, warum musste das passieren? Und vor allem, welche Relevanz hat es für uns heute? Es ist lange her, das ist angekündigt worden und es ist auch lange her, dass es das erste Mal eingetreten ist. Und zwar wird rezipiert aufgezählt, was dort passiert. Und das Interessante ist, fast alles davon passiert heute auch. Fast alles davon könnten wir auch als Kritik an unsere Gesellschaft auffassen, vielleicht nicht ganz genau an dem, was unsere Bundesrepublik tut, aber im Großen und Ganzen sind wir doch in vielen mitverantwortlich. Der erste Kritikpunkt ist Misshandlung bis zum Tod. Menschen sind gequält worden. Wenn man sich anschaut, was wir im Irak und in Afghanistan oder irgendwelche Meldungen hatten, es gibt Folteropfer. Folteropfer, die auch von westlichen Staatsangehörigen zu Tode gequält worden sind. Oder wenn es nicht selber waren, gibt es doch zumindest den einen oder anderen Staat, mit dem wir zusammenarbeiten. In einem anderen Staat, der vielleicht für uns die Flüchtlinge aufhalten lassen, der zu Tode quält. Ein ganzes Dorf ist gefangen und verkauft worden. Heute kann man für Geld so ziemlich alles bekommen und andersrum für Geld kann man auch so ziemlich alles machen. Wenn wir uns anschauen, wie viele von unseren Produkten, die wir nutzen, gefertigt worden sind, dann muss man feststellen, dass es nicht nur Dörfer, sondern teilweise ganze Länder sind. Wer sich anschaut, wie die Lebensbedingungen in Bangladesch sind, der wird feststellen, das ist genau das dafür, dass ich Waren und Emigranten nicht einkaufen kann, sind da Menschen ja, zu wirklich unerträglicher Arbeit gezwungen und damit ist nicht genug, sondern die Abgase von Maschinen werden dann nicht aus den Räumen gefiltert. Das Gift, das in die Bäche geleitet wird, sorgt dafür, dass Kinder sterben. Damit wir es nicht einkaufen können. Eigentlich ist die Sklaverei. Mit dem Unterschied, dass man früher halt den Leuten ein bisschen was zu essen gegeben hat und sie vielleicht angekettet hat, aber heute geben wir ein bisschen Geld dafür, können sie es selber kaufen, wenn es nicht für Essen ausgehen, sterben sie halt. Naja, eigentlich ist die Sklaverei. Der nächste Vorwurf ist, dass Bündnisse gebrochen worden sind. Eigentlich haben wir immer was getan, wir haben uns so Sachen eingehalten, sagen, aber es gab auch mal das Versprechen, dass Globalisierung für alle gut ist. Und da haben wir als Bundesrepublik sehr von profitiert. Aber es gibt auch viele Leute, die ja nicht so von profitiert haben. Und wir können ihnen ein bisschen mehr helfen, tun wir aber nicht. Unschuldiges Blut ist vergossen worden. Ja, ich denke, die meisten von mir haben niemanden persönlich, außer vielleicht irgendwie beim Basteln, dazu gebracht, dass jemand anders bluten musste. Wenn wir uns aber angucken, dass Steuergelder auch von Rüstungskonzernen gezahlt werden, Steuergelder, aus denen unser BAföG bezahlt wird, aus denen unsere Straßen unterhalten werden und so weiter, dann müssen wir feststellen, doch, das Geld, das unsere Straßen hier repariert, ist Geld, das damit verdient worden ist, dass wir Waffen in Kriegsgebiete verkaufen. Waffen, die kleine Kinder abgefeuert haben und die kleinen Kinder getötet haben. Unschuldiges Blut vergossen. Der nächste Punkt ist, arme Menschen in die Sklaverei verkauft, weil die Schulden zu groß gewesen sind, deren Meinung nach sie wird explizit gesagt, dass es eigentlich keine großen Schulden waren. Das ist eigentlich genau das, was wir machen, wenn wir ein neues iPhone kaufen. Wir haben einen Vertrag, wir zahlen dafür, keine Ahnung, 500 Euro. Und davon kommt aber nicht viel bei den armen Menschen im Kongo an, der dafür seltene Erde gefordert hat. Da gibt es Bürgerkrieg, da sterben Menschen dafür, dass wir schön neue Sachen in unsere Handys anbauen können. Hätten wir es gebraucht? Nein. Das alte ging ein, aber es war cool, ein neues zu haben. Für den Menschen hängt da alles dran und er hat nicht viel davon. Aber für uns war einfach cool, hat eine bessere Kamera, die sowieso ist. Ein besonders schöner Punkt: Vater und Sohn gehen zur selben Uhr, das macht hier keiner. Ist das so? Deutschland ist das größte Modell Europas. Wir haben die liberalsten Regelungen für Prostitution, wir haben Sextourismus aus allen anderen Ländern. Gut, ich habe die nicht aufgebaut, aber ich habe die Regierung gewählt, die diese Gesetze geschaffen hat. Oder ich habe die Regierung gewählt, die diese Gesetze nicht geändert hat. Ist egal, Fakt ist, wir sind das Bordell Europas. Ja, wir saufen Wein, den wir günstig bekommen haben, für ebenfalls Schulden, die Sache nicht wert gewesen sind. Spricht jetzt nichts dagegen, ab und zu mal Wein zu trinken, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist die Frage, wie unser Wohlstand zustande gekommen ist. Da kann ich wieder auf Dinge verweisen, wo wir uns fragen müssen, hätte das sein müssen. Musste ich den Kaffee für 2,50 Euro bringen oder hätte ich ihn nicht auch für 4 Euro für Trade kaufen können? Die Schwachen werden unterdrückt und niemand kümmert sich um Gerechtigkeit. Da müssen wir nicht so viel zu sagen. Die meisten von uns haben sich nicht eingesetzt dafür, dass die Flüchtlinge bleiben dürfen. Die meisten von uns haben sich nicht dafür eingesetzt, dass der Krieg in Syrien geendet ist. Die meisten haben sich nicht dafür eingesetzt, dass wir fairere Regelungen haben, was Gütertransfer in arme Länder angeht und dass dort das Geld auch ankommt, wo es ankommen soll. Weil manchmal bezahlen unsere Unternehmen genug an diese Länder, an die dortigen Unternehmen, aber die geben es nicht weiter. Das wissen wir, aber es ist uns egal. Und, nicht so tragisch, könnte man sagen, aber es ist eben dann doch tragisch. Für uns ist es nicht schlimm, für die Menschen ist es tödlich. Mit Unrecht und Gewalt erhaltet ihr eure Macht. Wir können das Ganze auf Geld ummünzen. Was mache ich mit dem, was ich diesen Monat zu viel verdient habe? Ich möchte es gewinnbringend anlegen. Was bringt in unserer Zeit das meiste? Heuschreckenunternehmen. Die kaufen andere Unternehmen auf, zerschlagen sie, zerstören den Wohlstand und machen das Ganze gewinnbringend. Für uns ist das gut, weil wir haben da unsere 4% bekommen, mehr als wir sonst irgendwo gerade kriegen. Aber für die Leute, die da gearbeitet haben, ist es. Wir haben eigentlich schon zu viel gehabt und haben noch mehr draus gemacht und irgendjemand anderes muss tatsächlich zahlen. Oder wir sind in einem Militärbündnis mit den USA, die unbedingt die mächtigsten bleiben wollen. Die Bomben abwerfen, die größer sind als alles, was man militärisch jemals verwenden könnte, einfach nur um zu zeigen, dass sie die stärksten sind. Wir haben nichts dagegen gemacht. Ich nicht und die meisten anderen ja auch nicht. Wir trinken Wein, salben uns mit Öl, während uns egal ist, was mit den Schwächeren im Volk passiert. Das zieht alles in eine ähnliche Richtung. Und es ist auch so, wenn man sich anguckt, die Wahlbeteiligung geht zurück und wenn alle, die beim letzten Mal nicht gewählt haben, gewählt hätten, die gleiche Partei, hätte das in manchen Bundesländern der Wahlsieger sein können. Von daher kann man nicht sagen, dass es also meine Stimme sowieso nichts ändert, denn ich habe mich vielleicht zurückgelehnt, habe lieber gegrillt, habe lieber das Wetter genossen, statt dass ich wählen gegangen bin. Das ist sehr düster und ein bisschen belastend, aber wir müssen uns die gleiche Kritik anhören, die damals zu einem vernichtenden Urteil gekommen ist. Und es geht dann noch ein bisschen weiter. Da äußert sich Gott durch Armut zu religiösen Feiern. Das ist dann Kapitel 5, 21. Ich hasse eure Feiern. Gerade wieder, sie widern nicht mich an. Eure Opfer veräste verabscheue ich. Und dann in 24 sagt er, setzt euch lieber für Gerechtigkeit ein. Recht soll das Land durchströmen. Ein wahrer Fluss aus Gerechtigkeit soll nie enden. Gut. Damit ist der Auftrag klar. Jetzt ist die Frage, was macht das mit uns? Ja. Was kann das konkret heißen? Heißt das, dass ich ab und zu ein bisschen Fairtrade kaufe? Nein, das nicht genug. Oder blende ich das Ganze einfach aus und sage, gut, ich habe die 9 Kapitel gelesen, da ist der Großteil von Kritik, habe ich verstanden, ist doof, lasse ich gut sein. So ist es nicht. Und wir können auch nicht sagen, ich habe davon nichts gewusst. Wenn in 30 Jahren meine Kinder mich fragen, meine Enkelkinder, Papa, wusstest du das? Muss ich sagen, ja. Und wenn sie dann fragen, warum hast du nichts getan, dann muss ich sagen, oh. Genau, das möchte ich nicht. Also was können wir tatsächlich tun? Und damit, dass wir ab und zu ein bisschen Fairtrade kaufen, habe ich schon gesagt, das ist nicht getan. Weil du bist kein besonders guter Mensch, wenn du deinen Tee Fairtrade kaufst und alles andere bleibt so, wie es ist. Das heißt dann, dass du bloß beim Tee nicht gestohlen hast. Du würdest ja auch nicht sagen, okay, den Klempner letzte Woche habe ich den vollen Preis bezahlt, dann brauche ich diese Woche im Dachdeckern die Hälfte geben. Das funktioniert nicht. Also, alles, was es Fairtrade gibt, sollten wir auf Fairtrade kaufen. Setzt euch ein für das Gute, allen Bösen kehrt den Rücken. Das heißt, allen Bösen. Verhält jedermann zu seinem Recht. Und das war noch nie so einfach wie heute. Regelmäßig kann man irgendwelche Online-Petitionen unterstützen, muss dann fragen, ist das gut, ist das schlecht? Aber man kann feststellen, es ändert sich was. Es ist nicht so, dass meine Stimme nichts zählt. Gerade in Zeiten, wo viele Leute nicht abstimmen, ist meine Stimme sehr wichtig. Ganz wichtig ist auch, dass es nicht darum geht, dass wenn wir das nicht machen, dass wir dafür in die Hölle kommen, verdammt werden oder sonst irgendwas. Es geht nicht darum, dass unser persönliches Heil in Gefahr steht. Das haben wir im Neuen Testament glücklicherweise nicht viel zu Tod gesichert bekommen. Aber trotzdem sollten wir uns positiv verhalten und ein gutes Leben leben. Ja, also, was wird passieren? Und es ist ganz einfach, da muss Gott gar nicht eingreifen. Wenn wir nichts ändern, dann wird es ganz unangenehm auf uns zurückfallen. Der Klimawandel hat Konsequenzen. Die Flüchtlingskrise, die für viele ja so schlimm gewesen ist, wird noch viel krasser, weil viel mehr Leute kommen. Der islamische Terror, den wir immer und überall sehen, der gar nicht so viel ist bislang, der könnte stärker werden. Im Internet wird es noch zu interessanteren Sachen kommen, als dass man für 300 Euro seinen Computer wieder entspannt, nachdem man einen Virus sich eingefangen hat. Wer weiß, was Donald Trump mit der Atombombe in Nordkorea anfängt und so weiter. Wie können wir das ändern? Ich schlage vor, dass wir jetzt direkt damit anfangen. Wir werden nicht alle Probleme auf einmal lösen können, aber das eine oder andere können wir tatsächlich tun. Wenn es darum geht, dass wir das nächste Handy überlegen zu kaufen, überlegen wir doch einfach mal, muss es wirklich ein neues sein oder ist das hier eine noch in Ordnung? Muss tatsächlich neu gebaute Erde abgebaut werden oder kann ich ein Fairphone kaufen? Kann ich ein gebrauchtes Telefon kaufen? Genau, das ist ganz einfach. Oh, ich möchte eine neue Hose kaufen, oder? Eigentlich habe ich schon 3 in dieser Farbe, das reicht doch. Muss ich diese Schuhe einmal zum Schnüren, einmal mit Klettverschluss haben, sieht so schick aus, das reicht auch 1. Brauche ich 2 Regenjacken pro Farbe? Nein. Und so weiter, da können wir eine ganze Menge durchgehen und uns fragen, brauche ich das? Das heißt nicht, dass ich alles auf das Minimum reduzieren muss. Aber ich sollte mir ab und zu Gedanken machen, was ich wo investiere. Und deswegen mache ich den konkreten Vorschlag, wenn du heute Abend nach Hause kommst, schreib einfach mal aus, auf wofür gibst du dein Geld aus? Komplett für Miete, für Versicherung. Und dann schau mal, was du davon für dich ausgibst und was du für andere ausgibst. Und dann mindestens genauso interessant, wofür investierst du deine Zeit? Das ist ganz aufschlussreich, weil die meisten Leute sind ständig gestresst und haben keine Zeit für gar nichts. Und wenn man das aufschreibt, sieht man mal, wofür die Zeit verschwindet. Man muss es recht detailliert machen und dann auch auflisten, wann war ich bei Instagram, wann war ich bei Facebook und so weiter, wie viel Zeit verbringe ich in der Dusche, damit es realistisch wird. Und dann stellt man fest, doch, wenn ich wieder Game of Thrones gucken würde, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde in sozialen Medien unterwegs wäre, dann hätte ich doch noch ein bisschen Zeit übrig. Wie viel ist nötig? Ja, ich zahle Miete, das ist auch der größte Posten in meinen jetzigen Ausgaben. Aber sind 20 Quadratmeter in einem Zimmer nötig? Oder ist das schon Luxus? Man muss sich bewusst machen, von was man lebt. Und dann vielleicht denken, gut, wenn ich mir den Kaffee nicht in dem Maße fair leisten kann, wie er momentan kostet und wie ich momentan trinke, dann gibt es vielleicht eine halbe Tasse weniger am Tag. Bewusst konsumieren. Und sich fragen, was ist gerecht? Was macht die Welt gerecht? Ist es gerecht, dass ich bei Eltern aufgewachsen bin, die mich geliebt haben, die mich gefördert haben und die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass ich ein gelingendes Leben führen kann? Sind die Hartz-IV-Sätze in Deutschland gerecht? Sind die zu hoch? Sind die zu niedrig? Ist es gerecht, dass ich in Deutschland geboren bin? Das kann man unterschiedlich sehen. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen und dass wir zu einer Erkenntnis kommen, was wir für gerecht halten. Das mag unterschiedlich sein, aber dafür haben wir eine Demokratie und wir können uns dafür einsetzen, dass dieser Diskurs tatsächlich auf mehr als ein Wahlplakat landet. Und wir können die Welt wirklich dadurch besser machen, dass wir es eben nicht dabei bewenden lassen. Und ich schlage vor, dass man gleich im Anschluss an die Predigt kurz betet, dass Gott einem hilft, dass Gott einem zeigt, wo tatsächlich Dinge sind, an denen ich konkret was ändern kann, dass er uns zeigt, was er unter Gerechtigkeit versteht und dass er uns hilft, die Scheinheiligkeit zu überwinden. Die Scheinheiligkeit, dass ich doch der Gute bin und eigentlich ja gar nichts Schlimmes getan habe. Dass er mir hilft, tatsächlich ein Leben zu führen, das für die ganze Welt in Ordnung sein kann. Und dann, wie gesagt, bemühen wir uns, ein bisschen bewusster zu konsumieren. Aber wir können das Ganze auch direkt noch ganz praktisch realistisch werden lassen. Nämlich indem wir einfach dafür sorgen, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Indem wir ab und zu mal den anderen anlächeln. Wenn wir Bus fahren, wenn wir einkaufen. Das hilft. Ich werde gerne angelächelt und die meisten Leute freuen sich darüber auch. Oder indem wir einfach mal Danke sagen. Dem Busfahrer, der Verkäuferin. Es ist zwar alltäglich und sie wird dafür bezahlt, aber trotzdem freut sie sich, wenn jemand Danke sagt. Ich freue mich auch, wenn mir jemand für kleine Sachen Danke sagt. Warum also darf ich das kriegen und kein anderer? Ich kann meinem Dozenten Danke sagen, ich kann meiner Tochter Danke sagen, dass sie mir was zu trinken gebracht hat, ich kann meiner Oma Danke sagen und so weiter. Ich kann aber auch freundlich sein zu Leuten, die ich gar nicht mag. Ich weiß nicht, wie du politisch eingestellt bist, ich weiß nicht, wen du in diesem Land nicht magst. Manche mögen keine Linken, manche keine Nazis, manche keine Flüchtlinge, manche keine Donald Trump-Befürworter, keine Politiker, was auch immer. Und trotzdem sollten wir daran arbeiten, auch diese Menschen wertzuschätzen. Denn Gott liebt sie und für den Moment sind wir alle zusammen hier. Und egal, wer wen nicht mag, wir müssen miteinander auskommen. Und es wäre scheinheilig, wenn wir einfach grinsen und es gar nicht so meinen, deswegen sollten wir ein bisschen unserer Geisteshaltung habe und uns fragen, warum sind die so geworden und warum bin ich so geworden. Genau. Und dann, was machen wir jetzt mit der vielen Zeit, die wir festgestellt haben, die wir einsparen konnten? Wir suchen uns irgendwas, wo wir die Gesellschaft substanziell verbessern können. In Marburg ist es ganz interessant, wir sind eine der wenigen Städte, wo man für Flüchtlingshilfe auf eine Warteliste muss. In allen anderen Städten gibt es nicht genug. In Marburg muss man auch eine Warteliste, weil wir nicht genug Flüchtlinge haben, dass jeder einen betreuen können, der betreuen wird. Deswegen ist es vielleicht in dieser Stadt ein kleines Problem, aber wenn du von außerhalb von Marburg kommst, kannst du dich um einen Flüchtling kümmern. Du kannst deinem Nachbarn helfen. Vielleicht ist der technisch nicht so begabt und du kannst für ihn eine neue Lampe anmontieren. Oder du trägst ihm ab und zu die Taschen nach Hause oder was auch immer. Du kannst kostenlose Nachhilfe geben. Für jemanden, der in der Uni schlechter ist als du. Für den Sohn deines Nachbarn, der in Mathe einfach keine guten Leistungen kriegt. Oder du nimmst dir ein größeres Ziel vor. Du engagierst dich in eine NGO. Die brauchen auch jemanden, der Plakate abholt. Die brauchen auch jemanden, der Flyer verteilt. Dann kannst du das Klima retten, die Orang-Utans. Oder dafür sorgen, dass Glyphosat nicht weiter genehmigt wird. Wir eine Finanztransaktionssteuer bekommen. Oder auch auf Fliegen steuern, ja. Also Fluglinien steuern nach oben werden. Man kann wirklich dafür sorgen, dass sich ein bisschen was ändert. Man kann auch sich im Gottesdienst hier umschauen und sich vornehmen, jede Woche einer neuen Person guten Tag zu sagen. Jede Woche jemanden kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass es ein klein bisschen weniger anonym wird und dass sich niemand verloren fühlen muss. Und man könnte sich sogar einmal im Monat vornehmen, jemanden von diesen Personen zum Essen einzuladen. Dann werde ich nämlich auch statistisch gesehen öfter zum Essen eingeladen. Und das ist auch keine finanzielle Belastung, weil es bringt einfach jeder was zum Essen mit. Und wir haben in etwa 4 Wochen Bundestagswahl und deswegen geh wählen. Nutze die Chance, von deinen Abgeordneten, die du wählen möchtest oder vielleicht auch nicht, das wissen sie ja nicht, zu verlangen, dass sie sich für Gerechtigkeit einsetzen, egal welche Partei. Momentan sind sie sehr empfänglich dafür. Geh zu Wahlkampfveranstaltungen und stell kritische Fragen allen Parteien. Solchen, die schon im Bundestag sind, solchen, die es vielleicht demnächst sind und solchen, die es vielleicht erst in 10 Jahren sind. Und vielleicht, wenn du ganz viel Zeit hast, kannst du dich selber dort einbringen. Tritt einer Partei bei, egal welcher. Sie haben alle zu wenig engagierte Personen mit dem richtigen Verständnis von Scheinheiligkeit und von fairem Handeln. Setze dich ein, geh in Ausschüsse und verändere unser Land. Und jetzt bete ich noch dafür, dass wir das auch alle wirklich machen. Vater, ich danke dir, dass du uns eine Chance gibst, das wirklich zu verbessern. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo tatsächlich die Stimme von jedem Einzelnen zählt. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, die Dinge zu erkennen, wo wir versagen oder auch, wo wir gar nicht wissen, dass wir tatsächlich die Chance haben, uns besser zu machen. Bitte hilf uns, dass wir tatsächlich die Welt so gestalten können, dass sie für alle lebenswerter wird und mehr so, wie du sie dir vorgestellt hast. Amen.